Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Ich war nach 14 Jahren wieder im Shivananda Ashram in Kerala, Südindien. Ich bin dort hingegangen, vor allem weil ich neugierig war, wie es sich nach so vielen Jahren anfühlen würde. Und auch weil ich auf der Suche nach Stille war und einem Versteck an Silvester, da ich diesem Silvesterfest ganz gerne entkomme. Gefunden habe ich aber etwas ganz anderes als erwartet. In dieser Folge lasse ich meine Zeit im Ashram Revue passieren und nehme dich mit an einen Ort voller Bhakti. Du erfährst, welches Karma-Yoga ich ausgeübt habe und wie ich den Sinn dahinter erfahren habe und warum ich mich ausgerechnet von einer Nonne besonders inspiriert gefühlt habe. Ganz viel Freude beim Hören. Ihr Lieben, ich melde mich hier live aus Indien. Vielleicht könnt ihr es auch etwas im Hintergrund hören. Ich sitze hier in einem kleinen Cottage, so einem kleinen Häuschen, das ich ganz für mich alleine habe, inzwischen in Varkala, dem Ort, in dem ich ja immer wieder bin. Und man kann hier die Fenster nicht richtig zumachen. Ich habe den Ventilator ausgestellt. Es ist ein bisschen windig heute da draußen. Also ja, ihr hört bestimmt ein bisschen was im Hintergrund. Aber ich hoffe, dass die Qualität in Ordnung ist. Und ich weiß ja noch vom letzten Mal, ganz viele von euch haben mir zurückgemeldet, dass sie das total gerne mochten mit diesen Hintergrundgeräuschen, weil es sich dann so anfühlt, als wärt ihr ein bisschen mit mir in Indien. Und deswegen hatte ich auch mein Mikrofon eingepackt und jetzt bin ich da richtig froh drüber, weil ich habe das Gefühl, so viel zu erzählen zu haben, dass ich jetzt auch mich ausnahmsweise mal im Wochenrhythmus bei euch melde. Normalerweise gibt es ja alle 2 Wochen eine Folge von mir, aber jetzt wird es, ich glaube, 3 Folgen hintereinander geben, weil mir 2 Themen mindestens auf der Seele brennen, auf der Zunge liegen. Und jetzt nutze ich diese Folge, um nochmal meine Erfahrung aus dem Shivananda Ashram mit euch Revue passieren zu lassen. Wer mir auf Instagram folgt, der hat bestimmt schon einige Bilder gesehen und ein paar Eindrücke gesammelt. Am liebsten würde ich auch noch viel früher anfangen, euch erzählen, wie mein Indien-Abenteuer schon am Frankfurter Flughafen angefangen hat. Ich bin das erste Mal, hatte ich den Langstreckenflug mit einer indischen Fluggesellschaft und mich hat es witzigerweise richtig glücklich gemacht, weil es hat sich so angefühlt, als würde Indien mich aus Deutschland direkt abholen sozusagen. Ich hatte keine Zwischenlandung in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder ähnliches, sondern bin direkt aus Frankfurt nach Indien geflogen. Aber ja, genau, dann war ich noch in Mumbai. Auch davon könnte ich von meinen 24 Stunden in Mumbai ganz viel erzählen. Und wie ich, als ich dann ganz stolz dachte, cool, jetzt geht's zurück zum Flughafen, auf ins Ashram, das Abenteuer abgehakt. Und da hatte ich noch mal einen kleinen Schreck, weil der Taxifahrer mich irgendwo im Parkhaus abgesetzt hat, frühmorgens, wo es ganz dunkel war. Der hat kein Wort Englisch gesprochen und ich dachte, oh Gott, wo bin ich hier? Aber wie ihr seht, ich bin heil angekommen und bin froh, dass ich das kleine Mumbai-Abenteuer gemacht habe, weil ich hatte ja ein bisschen Schiss vor alleine in Mumbai sein. Und jetzt bin ich ganz gelassen damit, dass ich ja auch nochmal eine Nacht in Mumbai verbringen werde vor meinem Rückflug. Und diesmal freue ich mich aber sogar etwas darauf. Ja, aber kommen wir zum Ashram. Ich glaube, das wird lang genug. Ich habe euch auch wieder kleine Tonaufnahmen aus dem Ashram mitgebracht. Und ich würde sagen, um uns richtig einzustimmen, teile ich jetzt einfach direkt eine der Tonaufnahmen, die stillste von allen, nämlich von einem ganz besonderen Moment, der mir noch als so magisch in Erinnerung war von meinem letzten Aufenthalt dort vor vielen Jahren. Da war mein Highlight immer der Morgensatsang, morgens um 6. Ehrlich gesagt, diesmal war ich total überrascht, dass es erst um 6 war. Ich weiß noch, dass ich letztes Mal, als ich mir diesen Schedule vom Ashram angeguckt habe, dachte ich so, oh Gott, so früh aufstehen. Und ich frage mich ein bisschen, ob es damals früher war. Aber meine Vermutung ist eher, dass es zur gleichen Zeit war. Und einfach, da ich jetzt ja immer vor 6 aufstehe, da finde ich das überhaupt nicht mehr früh. Also ich war ganz überrascht. Auf jeden Fall mochte ich immer so gerne, wie halt alle in der Stille, in die Shiva Hall, halt diesen Hauptsaal im Ashram gewandert sind. Und dann hat man sich dort in Stille hingesetzt und dann wurde in Stille meditiert. Und man hat um sich rum gehört, wie die Natur aufwachte, das Vögel zwitschern und irgendwann wurde dann angefangen, so einzelne Instrumente zu spielen oder oben zu singen und dann ging der Kirtan los. Das war für mich immer ein ganz besonderer Moment und ich habe eine kleine Tonaufnahme mitgenommen, noch quasi wie wir alle in der Halle ankommen. In der Halle wird immer ein Om im Hintergrund gespielt, vor der Meditation, wenn alle ankommen und da kannst du einen kleinen Eindruck bekommen. Also, los geht's. So, jetzt sind wir gemeinsam im Ashram und ja, nur ganz kurz zum Hintergrund. Ich verlinke dir auch die Website von diesem Ashram in Kerala. Da kannst du dir auch mehr über den Hintergrund des Ashrams durchlesen. Ich will jetzt nicht so viel Zeit damit verbringen, dir die Theorie, die du auch nachlesen kannst, beizubringen, sondern lieber von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Aber ganz kurz, also die Lehre dort begründet sich auf vor allem zwei Lehrer, Swami Shivananda und wiederum seinem Schüler Swami Vishnudevananda. Und damit du einen Eindruck bekommst vom Zeitrahmen, Swami Shivananda hat gelebt von 1887 bis 1963, also ist es noch gar nicht so lange her. Und er steht vor allem dafür, für eine Yoga-Synthese sozusagen. Also es heißt, dass er die verschiedenen Yoga-Wege zu einem zusammengeführt hat. Also nach seiner Lehre üben wir eben alle Yoga-Pfade, nutzen die verschiedenen Yoga-Pfade, um das Ziel des Yogas zu erreichen. Und es gibt in den verschiedenen Traditionen, werden unterschiedlich viele Yoga-Wege genannt. Hier werden 4 genannt, und zwar Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Raja-Yoga und Jnana-Yoga. Karma-Yoga ist in ganz kurzer Erklärung das Yoga der Tat. Man spricht von einem selbstlosen Dienst. Dort haben sie immer noch dazu gesagt, dass es nicht nur ein selbstloser Dienst, bei dem man keine Erwartung hat, ist, sondern vielmehr bedeutet es, dass man von den Erwartungen sich frei macht. Also man kann ruhig etwas im Gegenzug erwarten sozusagen, aber man ist nicht attached, also man haftet nicht an das Ergebnis. Und so ist es vielleicht gut gesagt. Ich merke, das wieder auf Deutsch und mal wieder ins Deutsche zu kommen. Ich rede hier die ganze Zeit Englisch natürlich und höre Englisch, muss ich mich erst mal wieder ein bisschen einfinden hier mit euch. Bhakti-Yoga, das Yoga der Hingabe. Raja-Yoga, das Yoga der Meditation sozusagen. Darunter fällt in diesem Fall auch Hatha Yoga, also das Yoga, das uns meistens am vertrautesten ist, also aus Asanas, Pranayama etc. besteht, und Jnana Yoga, das Yoga des Wissens, also das Studieren von Schriften etc. Swami Shivananda hat wohl etwa 200 Bücher geschrieben, und in dem Ashram begründet sich die Lehre auch wirklich ganz, ganz stark auf diese Bücher. Also sie sind sehr super klar in ihrer Lehre. Diese Bücher von Swami Shivananda und die Bhagavad Gita wird in der Regel zitiert. Also in allen Lectures, die ich da besucht habe, und eigentlich ja in allem, was sie so lehren, wird sich immer ganz, ganz klar auf diese Lehren bezogen. Also ich habe so ein Meditation-Coaching zum Beispiel mitgemacht, dazu komme ich auch später nochmal. Und wenn man irgendwas gefragt hat, war immer die Antwort, Swami Shivananda hat dazu gesagt, geschrieben und so weiter. Also diese Lehre wird wirklich komplett klar so weitergegeben. Swami Vishnu Devananda, wie gesagt, war ein Schüler von Swami Shivananda. Ich meine, er hat dann auch die erste Ausbildung ins Leben gerufen, damals in Rishikesh. In Rishikesh ist das erste Shivananda Ashram. Und wie es so ist, auch um diese Linie, also um Swami Shivananda Ashram allgemein, gibt es einigen Gossip oder einige Dramen ranken sich da. Also zum Beispiel wird dem Swami Vishnu Devananda von einer Assistentin auch vorgeworfen, dass er wohl sich sexuell an ihr vergangen hätte oder sexuelles Fehlverhalten gezeigt hätte. Ich weiß nicht, was da dran ist. Es gibt auch noch einen anderen Oberhaupt dieser Organisation, ich meine außerhalb von Indien, dem wohl auch Übergriffe vorgeworfen werden. Davon hat sich wohl jetzt Indien distanziert, und daraufhin hat sich diese Organisation, also die Shivananda Ashram Organisation, haben sich jetzt getrennt. Also das scheint noch recht aktuell zu sein, weil eben dieser Mensch wohl nicht zurückgetreten ist, so wie Indien es gefordert hat, und jetzt ist Shivananda Ashram Europa getrennt von Indien, was anscheinend ziemliche Auswirkungen hat hier auf Indien. Also die Ausbildungen werden anscheinend jetzt sehr viel weniger von Westlern besucht. Das zu ein bisschen auch den Schattenseiten, die es ja irgendwie überall gibt. Ich muss sagen, das hat jetzt meiner Erfahrung keinen Abbruch getan. Ich habe dort einfach ganz wundervolle Menschen getroffen, und ja, möchte das nur einmal erwähnen, weil ja auch in Deutschland gerade viel Drama und Vorwürfe gegen die ein oder andere Einrichtung sind, und ich glaube, das kommt überall vor. Ich habe das nicht groß recherchiert, man kann dazu sicherlich auch im Internet noch sehr viel mehr finden. Das ist nur, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Ich muss sagen, mir gefällt sehr gut, dass sie so klar sich an eine Linie halten. Also man weiß einfach ganz genau, was man bekommt. Nicht nur in der Philosophie, sondern auch in den Yoga-Klassen. Swami Shivananda hat eine Serie von Asanas entwickelt. Also aus diesen unendlich vielen Asanas hat er 12, sind das meine ich, rausgepickt, und man hat dort in den Yoga-Klassen, man übt wirklich immer diese Serie, also schon mit hier und da Abweichung, aber es ist vollkommen klar, was man dort bekommt. Und wieder einmal mehr, ich bin mittags angekommen, das erste Programm, das ich da mitmachen konnte, war die Nachmittagsklasse, und da, ja, wieder mal, als ich dann dort in dieser Klasse war, dachte ich, yes, ich mache richtiges Yoga. Ich weiß, es ist ein bisschen müßig, aber mir ist irgendwie immer wichtig zu betonen, wie sehr mir halt dieses Yoga hier am Herzen liegt. Und ohne, was wir im Westen machen, schlecht zu reden. Jeder findet das, was für ihn richtig ist. Aber ich merke halt einfach immer wieder, wie hier ganz klar diese spirituelle Entwicklung im Vordergrund steht. und nicht die körperliche Praxis. Also auch wenn wir körperlich praktizieren, dann tun wir das, um das Ziel des Yogas zu erreichen und nicht nur, um eine gute Zeit auf der Matte zu haben oder um irgendwie unsere Muskeln zu dehnen, sondern man merkt einfach immer diesen ganz tiefen, tiefen Sinn dahinter. Und diese Reihe, die hat eine ganz starke Ausrichtung auf das Durchbewegen der Wirbelsäule, weil der Wirbelsäule kommt ja eine ganz große Bedeutung im Yoga zu. Und das, ja, spürt man einfach. Also es ist eine recht herausfordernde Praxis, auch gerade diese erste Klasse, die ich dort mitgemacht habe, die war sowas von krass. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Also es wurden abgefahrene, crazy Varianten der Asanas gemacht. Ich habe dann später mitbekommen, dass es genau der letzte Tag von einem 2-Wochen-Rhythmus war. Also vielleicht ganz interessant zu wissen, wenn man mal in dieses Ashram fahren will. Wenn man da einfach so hinfährt, ohne jetzt eine Ausbildung zu machen, dann nimmt man teil an der sogenannten Yoga Vacation. Und das ist wirklich schön aufgebaut. Das ist eben alle 2 Wochen starten sie neu. Ich glaube am 1. des Monats und am 15., aber das findest du dann auf der Website. Und dann beginnt quasi ein aufeinander folgender Kurs. Und ich war jetzt am letzten Tag, das heißt, sie hatten das halt über 2 Wochen schon aufgebaut. Und dann am nächsten Tag begann halt der neue Rhythmus und da haben sie dann ein bisschen normaler, in Anführungsstrichen, angefangen und sind dann jetzt über die Zeit, wo ich da war, wurden dann die Asanas eben immer herausfordernder bzw. fortgeschrittener. Ich war aber auch in der es gibt Intermediate und Beginners Class und ich bin in Intermediate gegangen, also man hätte es auch noch weiter herunterbrechen können. Und noch dazu, das ist auch wirklich schön, gibt es dann eben auch diese Lectures, die Yoga-Philosophie-Klassen, die auch aufeinander aufbauen. Also es macht wirklich Sinn, in diesem Rhythmus hinzufahren, gerade wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, weil dann gibt es halt in der ersten Lecture eine kleine Einführung, wer war Swami Shivananda, was hat es mit dieser Lehre auf sich. Und dann bauen sie halt wirklich von Grund auf, bekommt man da und dann in leicht zu verdauenden Happen so eine Grundlage ins Yoga vermittelt, was finde ich super, super schön ist. Ich bin ja selber, möchte ich ja gerne Menschen ansprechen gerade mit meinem neuen Yoga-Angebot ab Februar. Das richtet sich an Menschen, die eben tiefer ins Yoga einsteigen wollen, nicht nur ausschließlich eine gute Zeit auf der Matte haben wollen, sondern sich dafür interessieren, Yoga ganzheitlich in ihr Leben zu integrieren. Weil dafür gibt es, finde ich, gar nicht so viel. Es gibt immer ja eben diese normalen Asana-Klassen, dann natürlich hier und da mal einen Workshop und dann die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Aber ganz viele möchten ja gar nicht Yoga-Lehrer werden und trotzdem tiefer ins Yoga eintauchen. Und da kannst du dann natürlich ab Februar in mein Online-Studio kommen. Aber dafür könntest du auch sehr gut eben einen Ashram-Aufenthalt planen. Auch noch sehr passend zu meiner letzten Folge. Das war gar nicht so geplant. Aber dann dachte ich, wie gut passt das denn eigentlich? In der letzten Folge habe ich ja über sattvische Ernährung gesprochen und hatte, glaube ich, auch gesagt, dass ich finde, die beste Möglichkeit, um einfach zu sehen, was so eine Ernährung mit einem macht, ist, es eben einfach mal auszuprobieren. Und ich weiß, dass es wirklich nicht so easy ist, einfach für sich selbst wirklich sattvisch zu leben, weil man soll immer alles frisch haben und so weiter und so fort. Und in dem Ashram, also ich war da wirklich im Sattva-Paradies, das Essen, ich habe es geliebt. Und ja, es ist einfach, man spürt dann nach dieser Zeit, wie gut das tut, wie richtig sich das anfühlt, wie einen das auch wirklich in der Praxis unterstützt. Auch der ganze Tagesablauf, also ja, beim ersten Mal, wie gesagt, hatte ich da ja noch so ein bisschen Struggle, als ich vor vielen Jahren da war, weil das noch so weit weg war von meinem Tagesablauf, wie ich ihn gewohnt war. Inzwischen ist das eh schon mein Idealbild. Also der Tagesablauf war haargenau so, wie ich es liebe, wie ich es am liebsten jeden Tag handhaben würde. Aber ja, durch Arbeit und so weiter klappt es nicht immer ganz. Aber zumindest die Aufsteh- und ins Bett geht Zeit ist wirklich so, wie ich es in der Regel handhabe. Die Essenszeiten auch sehr ähnlich und eben auch die Zeiten zum Praktizieren. Also es ist so, auch wenn man diese Yoga-Vacation macht, Da hat man auch ein Pflichtprogramm, also man zahlt natürlich, ehrlich gesagt aber auch wirklich nicht so viel. Ich fand das total fair, also super, super fair. Und man zahlt und dann hat man häufig das Gefühl, als wäre man so in einem Hotel und kann jetzt machen, was man will. Aber es ist ein Ashram, man kann nicht einfach machen, was man will, sondern es gibt schon Pflichtveranstaltungen. Es wird nicht kontrolliert. Also ich habe mitbekommen, meine eine Zimmergenossin, die hat das alles nicht ganz so ernst genommen. Die hat auch durchaus mal was ausfallen lassen und man wird da nicht total kontrolliert. Aber ich finde, wenn man an so einen Ort geht, dann finde ich es irgendwie auch wichtig, das mit Respekt zu handhaben und auch ernst zu nehmen. Und warum fährt man da auch hin, wenn man dann gar nicht die Angebote wahrnimmt? Sie bitten ein, die beiden Satsangs mitzunehmen. Also der Tag beginnt eben mit dem Satsang um 6. Der Tag endet mit einem Satsang um 20 Uhr abends. Dazwischen nach dem Satsang gibt es kurz Tee. Dann gibt es eben die Asana-Klasse. Die gehen dort übrigens 2 Stunden. Dann gibt es Brunch. Wunderbar, in einer großen Esshalle, man sitzt auf dem Boden, alle essen zusammen am Boden, schweigend. Dann gibt es optionale Angebote, entweder jeden Tag wechselt es Meditation Coaching oder Chanting Coaching und dann Asana Coaching. Ganz lustig, dass der Begriff Coaching jetzt auch schon im Ashram angekommen ist, aber ich fand, in dem Fall hat es total gepasst, weil da findet man dann einfach Lehrer und du kannst ganz individuell deine Fragen stellen. Ich fand das wirklich ganz toll, gerade das Meditation Coaching, habe ich ja gerade schon erwähnt, komme ich nochmal zu. Das war der Wahnsinn, die Lehrerin hat mich wirklich total begeistert und dann war ich auch einmal im Asana Coaching, was wollte ich denn da nochmal? Ach genau, ich wollte mal ausprobieren, vom Kopfstand in den Skorpion zu kommen. Das habe ich mich nicht getraut. Man muss sich vorstellen, in den Asana Klassen, es sind super viele Menschen dort und dann gehen immer 1 oder 2 Yogalehrer auch rum und korrigieren. Aber natürlich ist dann nicht immer gerade jemand bei dir, wenn du vielleicht gerade jemanden bräuchtest. Und sie hatten dann einmal angeleitet, wie man vom Kopfstand in den Skorpion kommt. Dafür muss man halt so eine starke Rückbeuge aus dem Kopfstand machen, dann die Handposition ändern, also die Unterarme auf die Matte und dann sich hochdrücken, also dass dann guckt das Gesicht Richtung Boden sozusagen und ich habe mich das einfach nicht getraut. Und dann bin ich da hingegangen und habe sie gebeten, ob sie mir Hilfestellung geben kann. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, aber es hat Spaß gemacht. Und noch irgendwas wollte ich, aber das habe ich schon wieder vergessen. Aber das war super schön. Also da konnte man mit den Lehrern reden, man konnte auch Fragen stellen, alle möglichen. Also wirklich eine ganz persönliche Betreuung. Das hatte ich vom letzten Mal gar nicht mehr so in Erinnerung. Vielleicht gab es das damals auch noch nicht. Dann gab es noch mal Tee um 13.30 Uhr. Also es wird wirklich viel socialized. Gerade diese 2-mal am Tag Tee trinken, da stehen dann alle da draußen im Garten und man quatscht. Und dann, das ist natürlich auch optional, ne? Aber man freut sich dann immer über den Tee eigentlich. Wie ging es dann weiter? Ach genau, mit der Afternoon Class, die war um 15.30 Uhr. Also da hatte man ein bisschen Freizeit, da konnte man dann so Sachen machen wie Wäsche waschen oder auch mal auf diesem schönen Gelände, da war auch noch ein Tempel, den Tempel besuchen oder neben dem Tempel sitzen und ein Buch lesen oder auch einfach auf dem Bett liegen, sich ausruhen oder eine Massage buchen an der angrenzenden Ayurveda-Klinik. Das hatte ich diesmal nicht gemacht, weil ich wusste, das kann ich noch hier in Varkala machen. Und dann geht es eben weiter, entweder um 15.30 Uhr nochmal mit einer Intermediate 2-stündigen Yoga-Klasse oder alternativ mit einer Gentle-Class. Die war dann nur 1,5 Stunden und hat um 16 Uhr angefangen. Ich bin immer morgens zur Intermediate-Class gegangen und häufig dann am Nachmittag in die Gentle-Class. In dieser Yoga-Vacation heißt es, man soll eine Asana-Klasse besuchen, also die zweite wäre optional. Und in dieser Gentle-Class, ehrlich gesagt, hatte ich ein bisschen gehofft, dass man da vielleicht auch mal andere Asanas macht, aber auch dort wurde diese Reihe geübt. Aber was schön war, wir haben da meist so ganz sanft angefangen mit auch diesen Eye-Movements, also diesen Augenbewegungen und den Nackenbewegungen. Und dann gab es aber eben auch wieder Schulterstand, meistens kein Kopfstand und manchmal wurde Kapalabhati, die Feueratmung, weggelassen und dann nur die Wechselatmung gemacht. Also alles so ein bisschen mehr Suche, aber eben auch diese Reihe. Und dann gab es um 18 Uhr Dinner und um 20 Uhr Satsang. Genau, ich habe das Karma-Yoga vergessen und das ist aber quasi auch für jeden ein bisschen anders. Also es gibt dort jeden Tag kommen da eigentlich neue Leute an. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viel man da ein- und ausgeht. Aber die sind super organisiert. Jeden Tag um 11 gibt es eine Orientation, also so ein Orientierungstreffen für die Neuankömmlinge. Da wird einem alles Wichtige erzählt und dann bekommt man sein Karma-Yoga zugeteilt. Und als ich eben vor vielen Jahren dort war, da war es irgendwie schon, die alle wichtigen Aufgaben waren vergeben. Und dann habe ich so, das war, ja, ich habe dann so Holz getragen mit ganz vielen anderen. Man stand an einer Reihe, also man wäre gar nicht wirklich nötig gewesen. Deswegen, es war für mich jetzt nicht so eine wirkliche Karma-Yoga-Erfahrung. Und ich weiß noch, ich hatte damals im Schlafsaal geschlafen. Und dann habe ich immer Leute dort putzen sehen, die Klos. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht, oha, ich bin froh, dass ich das nicht als Karma-Yoga bekommen habe. Und dann war ich schon gespannt, was ich dieses Jahr wohl als Karma-Yoga kriege. Und dann war ich bei dieser Orientation und wir hatten uns total verquatscht irgendwie, weil wir so viele Fragen gestellt haben. Und dann gibt es halt für diese verschiedenen Bereiche, es gibt verschiedene Bereiche, in denen eben Karma-Yoga nötig ist, in Anführungsstrichen, in die man eingeteilt wird. Und die werden halt jeweils dort von einer freiwilligen Person betreut. Und diese Betreuer kommen dann eben immer in diese Orientation und holen sich ihre neuen Karma-Yogis. Und dann kam eine ganz verzweifelte junge Frau an und meinte, sie braucht dringend zwei Leute zum Putzen in den Dorms, in den Ladies-Dorms, in den Schlafsälen der Frauen. Und etwas später kam dann noch eine andere, die auch dringend Leute brauchte für die Dining Hall. Und ich habe mich dann für den Ladies-Dorm entschieden, weil ich irgendwie dachte, letztes Mal wollte ich das nicht, dann nehme ich es diesmal. Und ich muss sagen, ich mochte das Karma-Yoga dann richtig gerne. Also erstmal, das ist halt voll gut organisiert, also ja, die muss da ja ständig neue Leute anlernen und man bekommt hier das. Ich habe dann am ersten Tag die Flure gefegt und gewischt. Und dann eben auch die Badezimmer geputzt, auch die Toiletten geputzt. Und ich muss sagen, mir hat es richtig Freude gemacht. Ich hatte irgendwie auch viel Energie. Und vielleicht kennst du es auch von zu Hause beim Putzen. Das ist irgendwie eine befriedigende Arbeit, weil man einfach direkt diesen Erfolg sieht. Also direkt sieht, was man gemacht hat. Und ich habe mich dann halt auch wirklich viel mehr als Teil dieser Gruppe gefühlt. Also man hatte wirklich das Gefühl irgendwie, ja, ich werde hier gebraucht, ich bin Teil von dem Ganzen. Und ich hatte auch so eine innere Einstellung von eben dienen zu wollen. Also diese ganzen Leute, ich hatte auch ein bisschen Mitgefühl, dass die da alle in diesem super überfüllten Schlafsaal gewohnt haben. Und ich wollte, dass die das schön haben. Und dann fand ich es irgendwie gut, da jeden Tag zu putzen und damit die es sauber und schön haben. Und was ich auch so toll finde, dass einfach jeder Mensch halt ganz gleich behandelt wird. Also egal, wie reich oder erfolgreich du bist, jeder, der dorthin kommt, macht Karma-Yoga. Jeder kann dein Klo putzen oder dir dein Essen auf den Teller auftun. Oder manche Leute, das sah wirklich sehr schön aus, haben den Garten gemacht. Das ist natürlich eine tolle Aufgabe, wie ich finde. Obwohl es da auch Schlangen und so weiter gibt, also auch ein bisschen gefährlich. Oder den Tempel putzen ist vielleicht ein bisschen schöner als den Ladies-Dorm. Aber so bekommt irgendwie jeder, glaube ich, schon das, was gerade passend ist. Und ich habe da voller Hingabe geputzt, zumindest die ersten Tage. Ich muss gestehen, irgendwann ist dann auch so ein bisschen Müdigkeit im Körper eingetreten und halt, es ist da auch einfach super heiß natürlich gewesen. Ich hätte 6-mal am Tag duschen können. Ich war eigentlich ständig nur am Schwitzen, habe ständig meine Klamotten gewaschen und irgendwann, muss ich gestehen, war nicht mehr ganz so viel Hingabe beim Putzen dabei und ich war dann auch froh, wenn ich mich danach unter den Ventilator legen konnte. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so eine schöne Karma-Yoga-Erfahrung gemacht zu haben und so diesen Sinn dahinter gefühlt zu haben. In diesem goldenen Tempel oben im Amritsar, weil das ist ja ein Sikh-Tempel und im Sikhismus ist es auch ganz großer Teil dieses Karma-Yoga. Und ich habe gehört, dass dort eben auch die super erfolgreichsten Geschäftsleute immer in diesen Tempel kommen, um Karma-Yoga zu machen, um den Boden zu wischen, um den Leuten ihre Schuhe und Socken abzunehmen, bevor sie in den Tempel gehen, weil das eben hilft, das Ego klein zu halten. Erfolg ist auch immer eine Gefahr, abzuheben und das Ego zu vergrößern. Und wir wollen ja genau das andere machen. Also ja, für mich hat es voll und ganz Sinn gemacht. Und ich finde es richtig schön, dass das dort auch geübt wird. Ja, jetzt bin ich hier schon richtig ins Plaudern gekommen und weiß gar nicht mehr, ob ich den Faden verloren habe. Aber ich denke mal, go with the flow. Was fällt mir als nächstes ein? Ja, vielleicht nochmal, ich bin ja zum Silvesterabend dort angekommen. Und eigentlich wollte ich Stille suchen und mich verstecken vor Silvester, weil ich weiß, hier in diesem Ort war Kala, wo ich jetzt bin. Das ist ein ziemlich touristischer Ort. Normalerweise komme ich hier auch immer ganz gerne an, weil man es dann eben erstmal so ein bisschen easy nehmen kann. Aber ich wollte nicht zu Silvester hier sein, weil da ist es einfach super voll und ja, wollte ich nicht. Und dann dachte ich, ja gut, mal gucken, die werden vielleicht dann auch irgendwie rein meditieren oder so. Und dachte schon, Mist, dann noch mit deinem Jetlag und so, naja, mal schauen. Und dann haben die nicht rein meditiert, sondern sie haben wirklich rein gefeiert. Also es gab ein großes Feuer, es gab eine Tanzshow, ich hatte das auch auf Instagram in den Stories geteilt. Es war also gar nicht ruhig, es wurde lauthals gesungen und es gab, wie haben sie es genannt, Kräuterkaffee oder so. Also ja, es war irgendwie so ein Tee, ein sehr gewürzter Tee. Und ich muss gestehen, ich war dann so müde und mich hat auch die Lautstärke auf Dauer ein bisschen überfordert. Ich bin dann vor 12 schlafen oder zumindest in mein Bett gegangen. Auch dort konnte man nicht so richtig alles zumachen. Also es war ziemlich laut. Ich habe dann, wahrscheinlich war ich um 12 noch wach. Ach genau, ich war um 12 noch wach. Ich habe dann nämlich aus dem Fenster Feuerwerk gesehen, mitten in der Natur. Das Ashram ist ja wunderschön gelegen. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe das schönste Zimmer von allen bekommen. Das war nämlich das höchste Zimmer in diesem Gebäude. Und ich hatte eine wunderschöne Sicht vom Balkon. Es gibt übrigens keine Einzelzimmer. Also man muss immer sein Zimmer teilen. Und dann habe ich ein bisschen Feuerwerk gesehen und ich habe gehört, dass die noch so bis 12:45 gefeiert haben. Und ja, so hatte ich schon diese Einstimmung bekommen, ah ja, so still ist es hier gar nicht. Und das hat sich auch durchgezogen. Also ich hatte die Regeln vom letzten Mal strenger in Erinnerung. Ich habe so in Erinnerung, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war, dass man zumindest von dem Abendsatzang bis nach dem nächsten Morgensatzang wirklich still war, also nicht gesprochen hat. Das war diesmal nicht so. Wir sind immer alle noch quatschen da aus dem Satzang raus. Man hat dann immer noch Prasad bekommen. Das ist ja etwa so eine irgendwie Süßigkeit oder Früchte, die eben den Göttern gewidmet werden, die dann aber danach uns gegeben wurden. Und dann hat man sein Prasad gegessen und geplaudert. Und dann hatte ich eben auch sehr nette Zimmergenossinnen. Ich hatte dann ja erst mit einer ganz netten Frau aus Hyderabad, die das aber alles überhaupt nicht ernst genommen hat, die da so voll viele Business Calls auch gemacht hat und so. Die ist dann abgereist, dann hatte ich das größte Glück, glaube ich, 2 oder 3 Nächte alleine zu sein. Und dann musste ich das Zimmer wechseln und bin aber zu einer ganz tollen Frau ins Zimmer gekommen. Wir haben uns super verstanden und wir haben dann auch meistens noch gequatscht. Also es war viel gesprächiger und viel mehr Socializing, als ich in Erinnerung hatte und als ich auch eigentlich gesucht hatte. Eigentlich wollte ich wirklich so voll in die Stille und den Rückzug gerne gehen. Aber man kriegt ja immer, was man braucht. Und das war dann wunderschön. Ich habe so viele inspirierende Gespräche gehabt. Da war dann noch so eine richtig nette Gruppe, hat sich gefunden, mit denen ich dann den Ausgangstag verbracht habe. Man darf, das war letztes Mal auch noch nicht so, das Ashram nicht verlassen, das Gelände, also nur freitags. Also freitags zwischen den beiden Satsangs darf man was unternehmen. Es werden trotzdem noch Klassen angeboten. Da ich jetzt ja nicht so ewig da war, habe ich auch die Klassen mitgemacht. Aber ich bin zwischen den Yoga-Klassen, hatte man dann ja ein paar Stunden. Und da bin ich dann eben in einer kleinen Gruppe rausgegangen, habe diese wunderschöne Landschaft erkundet, bin zu so einer, da ist so ein kleiner Teeladen, wo man so ein paar Snacks holen konnte. Da ist so ein Fruchtstand, ein ganz netter Mann, der Kokosnuss und Jackfruit und Ananas und Wassermelone verkauft. Der stand immer vor diesem Ashram und ich dachte immer, oh, wie gemein für ihn, dass wir halt nicht raus dürfen. Und freitags ist halt sein super Tag, da macht er dann ein Riesen-Business. Und dann aber immer, wenn man dann freitags bei ihm ist, dann erzählt er einem, ihr könnt da hinten, siehst du das Tor, da kannst du rüberrufen und dann bringe ich dir was. Also man konnte die Regeln ein bisschen umgehen und dann über den Zaun rufen, eine One Coconut, please. Und dann hat er einem das über den Zaun gereicht. Das war ganz lustig. Schon mal ein kleiner Tipp, wenn du da bist und eine kleine Stärkung am Nachmittag brauchst. Wo mache ich weiter? Vielleicht mit der bereits erwähnten Nonne, die mich so inspiriert hat, Mangala. Eine Frau, schätzungsweise in meinem Alter, irgendwie aus Südamerika kommt sie anscheinend, abrasierte Haare, wie alle dort vom Staff mit gelbem Shivananda-Shirt und weißer Hose. Und ja, die hat mich irgendwie schon, als ich sie gesehen habe, mir kam sie auch noch bekannt vor, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie schon beim letzten Mal auch dort war. Und man hat ihr einfach diese Hingabe so angemerkt, immer in den Satsangs. Aus vollem Halse hat sie mitgesungen und wirkte immer so völlig versunken. Und ich dachte so, Wahnsinn, ich bin hier schon nach ein paar Tagen, denke ich schon manchmal, ach okay, und noch dieses Lied und noch dieses Lied. Es wird unfassbar viel gechantet. Und sie war da immer mit voller Hingabe dabei. Und dann bin ich zum Meditation Coaching gegangen und das hat sie geführt und das hat sie auf so eine wunderbare Art und Weise gemacht, also so wahnsinnig persönlich ist sie auf uns alle eingegangen und ich hing ihr wirklich an den Lippen. Es gibt immer wieder diese Lehrer, vielleicht kennst du das auch, die zu einem sprechen und man will einfach jedes Wort aufsaugen und will gar nicht, dass die aufhören zu sprechen. Bei anderen driften vielleicht die Gedanken ab und bei ihr, ja, jedes Wort hat irgendwie so mein Herz erreicht. Es war auch ganz viel so total basic. Sie hat so Meditation einfach total zugänglich und greifbar gemacht. Und ich glaube, ich fand das auch inspiriert, einfach als Lehrerin zu sehen, wie einfach, weil da waren viele Anfänger und die halt einfach noch so voll Schwierigkeiten hatten, überhaupt 5 Minuten still zu sitzen und so weiter. Und sie hat denen das auf so schöne Art und Weise beigebracht und so wertvolle Tipps gegeben. Und die hat mich wirklich total inspiriert. Und sie hat dann immer wieder gesagt, ich bin mit Lord Krishna verheiratet. Also sie hat sich halt irgendwann entschieden, diesen Weg als yogische Nonne quasi zu gehen und lebt voll und ganz in diesem Ashram. Und da habe ich dann wieder mal für mich hinterfragt, möchte ich mein Leben 100% der Spiritualität widmen? Und dachte dann kurz, oh Mann, irgendwie, ja, ich fühle mich ja so hingezwungen zu dieser ganzen spirituellen Praxis und dann dort im Ashram das so viel ausüben zu können, das hat mich so begeistert. Und gleichzeitig bin ich wieder dann zu dem Schluss gekommen, dass es eben mein Weg ist, auch hier im normalen Leben quasi zu sein und dass das ja trotzdem nicht heißt, nicht 100% spirituell zu sein. In dieser tantrischen Lehre können wir eben auch in den ganz normalen Alltagshandlungen Spiritualität finden und nutzen eben alle Erfahrung. Und ja, ich habe immer wieder das Gefühl, für mich wäre 100% im Ashram-Leben eher ein Verstecken vor der Welt, wo ich das Gefühl habe, dass es mich eben vielleicht gar nicht zu dem Erreichen vom Ziel des Yoga bringen würde. Das ist meine Wahrheit, die ich für mich im Moment gefunden habe. Und gleichzeitig nicht nur sie, auch andere Menschen, die ich dort erlebt habe, zu sehen, ja, dieses voll und ganz darin aufzugehen, hat mich einfach so darin bestärkt. Weil wenn man so, vielleicht kennst du das auch, wenn du zum Yoga findest und immer mehr das eben zu deinem Leben machst, dann entfernst du dich gefühlt halt so ein bisschen von dem Mainstream, von den Menschen um dich herum. Und manchmal hat man dann so das Gefühl, oh, vielleicht bin ich jetzt auf dem falschen Weg oder ist das richtig, was ich hier mache? Also ich fange immer mal wieder an zu zweifeln. man soll sich ja nicht vergleichen, aber wir sind Menschen und wir tun das eben doch. Und ich hinterfrage dann immer mal wieder, soll ich vielleicht auch so ein ganz stinknormales Leben führen oder ist es eben das Richtige? Und ich habe das Gefühl, dort eben diese Menschen erlebt zu haben, die für mich gefühlt überhaupt nicht zweifeln. Das hat mich sehr inspiriert, diese Zweifel auch hinter mir zu lassen. Also Moment, spüre ich keine Zweifel mehr. Und ich bin gespannt, ob das so bleibt. Und ansonsten weiß ich ja, wo ich hingehen kann, um sie wieder hinter mir zu lassen. Ja, jetzt rede ich schon ganz schön lange. Und falls du dich nicht mehr gefühlt im Ashram befinden solltest, will ich nochmal die Stimmung auffrischen. Ich habe ja schon gesagt, es wird sehr, sehr viel gesungen im Ashram. Ich hätte gerne, mir war häufig quasi wirklich die Meditationszeit zu kurz. Ich wollte immer gerne noch länger in der Stille sein. Aber es wurde viel gesungen, gesungen, gesungen. Und es gab dann immer die Daily Chants und danach durfte jeder, der möchte, ein Lied anleiten sozusagen. Also es wird immer dieses klassische im Kirtan Call and Response, einer singt und die Masse singt nach. Und da habe ich jetzt auch eine kleine Aufnahme von einem jungen Inder, der auch dort zu Gast war und ich fand, der hatte eine ganz, ganz wunderschöne Stimme, auch mit so viel Hingabe gesungen und da nehme ich dich nochmal mit in den Satsang. Jetzt habe ich mir das auch gerade nochmal angehört und witzigerweise höre ich Mangala, die Nonne, total raus. Die ist irgendwie immer ein bisschen rausgestochen und manchmal auch so ein bisschen schief für mein Empfinden. Und das ist aber auch so was Besonderes. In diesem Ashram herrscht eine Atmosphäre von jeder kann sein, wie er will, jeder kann machen, was er will und du wirst immer voll und ganz akzeptiert, wie du bist. Also dort, wie ich gerade schon erzählt hatte, wenn jemand einen Chant anleitet, es sind halt immer Sachen aus dem Songbook und man kann sich immer sicher sein, da sind ganz viele Leute, die halt wissen, wie es richtig geht. Also auch wenn jemand schief und krumm oder falsch vorgesungen hat, dann war halt eine Masse, die es danach richtig gesungen hat. Und keiner hat gelacht oder auch nur eine Miene verzogen, sondern du wurdest einfach voll und ganz angenommen und es wurde dir applaudiert, genauso wie du bist. Ich muss zugeben, ich habe mich noch nicht getraut, einen Chant anzuleiten, aber vielleicht beim nächsten Mal. Dann ganz ein ähnliches Phänomen konnte man auch bei der Talentshow. Am Samstag ist dort immer Talentshow am Abend und da war das Gleiche. Also es war wirklich, ich dachte erst so, Talentshow, ich weiß ja nicht. Aber es war so lustig und unterhaltsam und toll und es wurde eben morgens gefragt, wer möchte was bei der Talentshow machen und anscheinend hatten sich gar nicht so viele Freiwillige gemeldet. Aber dann haben ganz viele noch so ganz spontan, waren irgendwie in der Laune, noch was zu machen. Und dann ging das richtig lang. Und ich werde auch noch ein Video posten oder wenn die Folge erscheint, habe ich es vielleicht schon gemacht, wo ich ein paar Ausschnitte aus der Talentshow teile. Es war ein großer Spaß und ja, jedem wurde laut applaudiert. Eine ganz besondere Atmosphäre. Also wenn man seine Bühnenangst kurieren möchte, dann ist das auf jeden Fall ein idealer Ort dafür. Und nochmal zum Thema Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga, das Yoga der Hingabe, das üben wir praktisch unter anderem eben beim Singen. Deswegen ist es natürlich auch schön, dass dort so viel gesungen wird. Und ich glaube, das war eben in einer dieser Lectures, hatte die Lehrerin, die fand ich auch ganz toll, das wirkte auch wie eine sehr erfahrene Yogini, die das so sehr alles, das Wissen integriert hat. Und die hat eine schöne Geschichte erzählt zum Bhakti, die mir irgendwie ans Herz ging. Und zwar gab es wohl, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, es war einmal ein indischer König, der zu einem Sänger kam, diesem Sänger gelauscht hat und wahnsinnig berührt war von diesen Worten und ja, ein ganz großer Fan war. Und dann ist er zu diesem Sänger gegangen und meinte, du bist der beste Sänger von allen, es kann keinen besseren Sänger geben. Und der Sänger meinte, vielen Dank. Aber das sei nicht wahr, es würde noch seinen Meister geben, der noch ein viel besserer Sänger wäre. Und der König, oh, wie kann es sein, dass es noch jemanden gibt, dessen Stimme noch schöner ist als deine? Und ich möchte unbedingt deinen Meister, deinem Meister lauschen und deinen Meister treffen. Und dann hieß es, ja, wenn du meinen Meister treffen möchtest, dann musst du zu ihm gehen. Aber ich bin der König, wie kann es sein, dass ich zu ihm gehen muss? Mein Meister geht nirgendwo hin. Wenn du ihm lauschen möchtest, dann musst du zu ihm gehen. Der König war so neugierig und hat sich also auf den Weg zu diesem Meister gemacht. Und dann hat der Meister angefangen zu singen und diesem König ist das Herz aufgegangen. Er hat sozusagen eine Erleuchtungserfahrung gehabt. Und dann ist er zurück zu dem anderen Sänger gegangen und meinte, aber wie kann das sein? Deine Stimme ist so wunderschön. Und wie kann es sein, dass die Worte von deinem Meister das in mir ausgelöst haben und dein Gesang nicht? Und dann sagt der Schüler, wenn ich singe, dann mache ich das, weil das mein Beruf ist und ich bekomme auch Geld dafür. Und wenn mein Meister singt, dann macht er es aus der puren Hingabe an Gott. Er macht es vollkommen absichtslos, nur für Gott. Und deswegen kann dich sein Gesang so sehr berühren und dir solche Erfahrungen schenken und meine nicht. Und das habe ich dann mitgenommen in diese vielen Satsangs, in diese vielen Gesänge, jede Yogastunde, jede Lecture, alles beginnt immer mit einem Opening Mantra, einem Closing Mantra und habe wirklich irgendwie dieses Bhakti so stark in meinem Herzen gespürt wie noch nie zuvor. Und habe dieses Singen, nicht immer, aber in ganz vielen Momenten, wirklich so genossen und war einfach so voll da drin und habe so ganz warm um mein Herz gespürt. Und das fand ich ganz, ganz wunderschön. Während ich im Ashram war, jetzt zum Ende hin, hat ein TTC angefangen, ein Teacher Training Course. Es wird ja viel ausgebildet, auch nach eben dem Vorbild der Ausbildung, wie sie meine ich, Vishnu Devananda gegründet hat, aber natürlich nach der Lehre von Swami Shivananda. Und das war auch super schön mitzubekommen, da ich mir schon gedacht habe, dass ich sehr viel schon alleine jetzt über meine Ashram-Erfahrung bis hierher reden würde, habe ich mir vorgenommen, noch eine extra Folge zu machen über Yogalehrerausbildung in Indien, wo ich dann eben auch meine Eindrücke der Yogalehrerausbildung im Shivananda Ashram mit dir teilen werde. Weil das, glaube ich, auch wirklich was sehr Besonderes ist, so eine Ausbildung im Ashram zu machen. Also mit ganz Sicherheit nochmal eine ganz andere Erfahrung als jede andere Yoga-Ausbildung. Ich hatte das große Glück, dass die jetzt eben gestartet ist, ein paar Tage bevor ich abgereist bin. Und jetzt habe ich noch die Eröffnungszeremonie mitbekommen. Und an meinem letzten Tag, am Morgen, gab es dann sogar noch eine Homa, ein Feuerritual. Da kam, es sah aus wie drei Priester, es hieß ein Priester, aber er hatte noch zwei, vielleicht Gesellen oder Lehrlinge dabei. Und die haben eine wunderschöne Homa dort abgehalten. Und das war so witzig, weil als ich in Deutschland im Yoga-Vidya-Ashram war, da war auch für mich zum Abschied gefühlt eine Homa. Die war natürlich nicht für mich, aber es ist so, ja, es hat mich irgendwie sehr daran erinnert. Es hat die Sache für mich so rund gemacht, weil dieser letzte Morgen jetzt so ein ganz, ganz besonderer Morgen war. Es war auch sozusagen Satsang. Wir haben auch wieder gechantet und dann gab es dieses wunderschöne Feuerritual. Es war wirklich super prachtvoll. Dort ein Yantra mit so Blumenblättern geformt, dann ganz viele Lampen und eben dieses Riesenfeuer und ganz spezielle Mantren, die gechantet wurden. Und dann haben wir uns in zwei Reihen aufgestellt und dann ist man nach vorne gelaufen und hat eine Opfergabe in die Hände bekommen. Ich meine, das war so gepuffter Reis. Und dann ist man eben zu dem Priester und zu dem großen Feuer und es hieß vorher, dass man eben dann so eine Gabe bringen kann und dass man das eben auch bestimmten Menschen widmen kann oder sich was Bestimmtes wünschen kann, wie so ein kleines Gebet. Und dann gibt man eben, wirft man das ins Feuer und dann ist man halt nach vorne gelaufen und hat sich verbeugt. Und ich war irgendwie ja so am Singen. Wir haben dabei ein Ganesha-Mantra die ganze Zeit gesungen und habe mich da angereiht und habe es irgendwie einfach genossen. Ich hatte mir gar keine Gedanken gemacht über irgendein Gebet oder einen Wunsch. Und dann hatte ich diese Opfergabe in der Hand und dann bin ich zu diesem Priester gegangen und das war irgendwie, also ja, eine besondere Erfahrung. Also mich hat es plötzlich so berührt, also irgendwie ging da eine besondere Energie von diesem Priester aus. Und ich hatte mir gar nicht überlegt, wem ich das jetzt widmen möchte, aber ich musste plötzlich ganz doll an meine Familie denken, also so an meine wirklich den engsten Kreis, Mama, Papa, Bruder. Und habe das dann irgendwie denen gewidmet. Und das ging mir ganz doll ans Herz. Also ich hatte so ganz viel Liebe in mir. Liebe Grüße an der Stelle, falls ihr mich hört. Und ja, war so ganz dankbar für meine Familie und habe so gespürt, dass ich so im Rein und so frei von allem bin. Also in allen Familien ist ja irgendwas mal nicht so super gewesen und dann gibt es vielleicht Groll oder Ärger oder Enttäuschung über irgendwas, was mal war. Und ich fühle mich sowas von im Reinen mit allem, was war und bin ja einfach dankbar für das, wie es ist und dass ich einfach so sein kann, wie ich bin, dass meine Familie teil hat an meinem Weg und habe mit allem so also meinen totalen Frieden gemacht. Und das war ein ganz, ganz schöner, unerwarteter Moment. Auch die Meditation in dieser großen Gruppe und so weiter. Es gab so viele schöne und besondere Momente. Für mich war wirklich irgendwie auch besonders dieser viele Austausch und dieses Sein unter so vielen und unter anderem halt noch totalen Anfängern im Yoga, die sich aber auf diese Ashram-Erfahrung einlassen und dann eben auch Menschen, die einfach schon seit ewiger Zeit mit großer Entschlossenheit sich auf diesem Weg befinden. Viele so schöne Gespräche. Also ich bin wirklich ganz, ganz angefüllt und könnte wahrscheinlich noch viel mehr berichten. Aber ich glaube, so das Wesentliche habe ich erzählt. Es ja, war dann nicht so ein bisschen zweischneidiges Schwert, also ein lachendes, ein weinendes Auge dort zu gehen. Ich hätte tatsächlich auch sehr, sehr gut noch dort bleiben können. Gleichzeitig hatte ich auch an dem freien Tag gemerkt, wie schön das auch ist, einfach mal wieder so ein bisschen Müßiggang zu haben und sich ein bisschen treiben lassen zu können. Und ich wusste auch, ich habe auch ein bisschen was zu arbeiten. Arbeiten ist zwar auch wirklich im Ashram erlaubt, aber Wi-Fi gibt es nur zweimal am Tag für etwa eine Stunde. Ich hatte zwar auch eine indische SIM-Karte, also ich konnte vom Handy auch Mails checken, aber ich gehe irgendwie nicht ins Ashram zum Arbeiten. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, ist dann jetzt auch gut. Zeit für den nächsten Schritt. Hab mir dann mit zwei anderen Frauen ein Taxi geteilt nach Barkala und hier erstmal einen richtigen Schock bekommen. Also meine Lieblingsunterkunft hier, in der ich mich so zu Hause fühle, die steht im Moment nicht zur Vermietung frei. Da scheint irgendwie ein Besitzerwechsel zu sein. Ich hatte mir dann über booking.com für 3 Nächte was gebucht, was irgendwie nett aussah. Ich kannte die Gegend, dachte, okay, das ist fein und dann ich bin halt insgesamt hier für so gut 2 Wochen und das, dann dachte ich, dann suche ich mir hier so ein kleines Apartment dann in Ruhe. Und dann bin ich da angekommen, von außen sah es echt nett aus, aber in dem Zimmer, ich habe mich mega unwohl gefühlt, das war überhaupt nicht schön. Es gab da auch nur, so ein junger Inder hat mich empfangen, hat mir sofort das Geld abgenommen für die 3 Nächte, ohne dass ich das Zimmer gesehen hatte. Schön blöd von mir, dass ich es gemacht habe, aber gut. Dann war der auch nicht mehr gesehen. Ich war, glaube ich, in diesem Haus vollkommen alleine. Es war jetzt nicht super dreckig, aber halt einfach mega lieblos. Und wenn man aus so einem Ashram kommt, aus dieser total geschützten Atmosphäre, die waren, für alles wurde gesorgt, ne? Man musste sich ja um nichts kümmern, immer waren Leute da, die Menschen haben dich nicht angelächelt. Und dann war das so, okay, willkommen hier draußen. Dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt einfach erstmal an den Strand. Es war Sonnenuntergangszeit. Ich dachte, gut, Sonnenuntergang am Strand, das kann ja nur schön sein. Dann wirst du hier wieder auch den Frieden spüren, den ich hier sonst immer gespürt habe. Dann komme ich hier an diesen einen so einen kleinen Strand, den ich echt gern mag. Und da waren ziemlich viele Leute. Ich bin ein bisschen mit den Füßen durchs Wasser und habe so gemerkt, okay, also ich fühle überhaupt keinen Frieden. Ich fühle überhaupt nicht das Gefühl, was ich hier sonst kenne. Habe ich dann da hingesetzt, wollte mir den Sonnenuntergang angucken. Plötzlich trillert es mega laut in mein Ohr. Dann war dieser Baywatch-Mann. Hier sind manchmal ziemliche Strömungen. Deswegen sind einige bewachte Strände. Und dann rufen die immer die Leute zurück, ne, dass man da nicht so zu weit draußen ist. Und der stand direkt neben mir und trillerte wahnsinnig laut. Und ich war so, oh Gott, ja, viel zu viel Krach. Dann dachte ich, gut, ich gehe was essen in ein Restaurant, das ich auch noch kannte, wo ich immer gerne war, auch mit schönem Blick aufs Meer, setz mich da hin, bestell mir Veg Biryani. Nachdem ich bestellt habe, geht laute Techno-Musik los. Oh Gott. Ja, ich habe irgendwie dann kaum ein Bissen runtergekriegt, war so voll ja, überfordert mit der Welt. Ich habe auch gemerkt, ja, die Energie ist einfach so eine andere. Das klingt vielleicht nach ein bisschen ESO-Geschwafel, aber ich habe einfach so voll die flirrende Energie wahrgenommen. Habe mir dann noch Wasser gekauft und bin zurück in mein Zimmer und habe dann festgestellt, dass es im Badezimmer überhaupt, man konnte das Fenster nicht zumachen und da waren halt auch nicht so Gitter. Meistens hat man hier wirklich so Fenster, die halt total sicher sind, ne, wo keiner reinkommen kann. Da hätte man sehr leicht einsteigen können. Und ich habe mich da einfach wirklich unsicher gefühlt. Ich bin normalerweise gar nicht so ein Oberschisser, aber ich habe mich so unwohl gefühlt. Also es war eine sehr unangenehme Nacht. Da, und ich dachte so, oh Gott, dieser Ort ist voll schrecklich. Das ist überhaupt nicht mehr, wie es mal war. Und oh, ich habe ein bisschen schwarz gesehen. Aber inzwischen, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich hier einen wunderschönen Ort gefunden. Vielleicht erzähle ich dazu dann nochmal in der nächsten Folge mehr. Sitze hier in meinem kleinen Cottage in einem etwas fancy Place. Ich habe leider diesmal keine eigene Küche, das finde ich ein bisschen schade. Aber ich bin total happy, dass ich hier auch wieder, also hier fühlt sich super friedlich an. Und hier ist es auch so ein ganz schöner Standard, was Hygiene angeht. Und ich habe hier alles, was ich brauche. Die Menschen sind unfassbar nett und ich fühle mich jetzt wieder wohl und ich bin hier in meinen Flow gekommen. Gehe zweimal am Tag zum Yoga, dazwischen arbeite ich ein bisschen, gehe an den Strand. Ich habe hier eine Französin, die ist noch ein paar Tage da, mit der ich mich angefreundet habe. Ich gucke gerade auf die Uhr, die holt mich in einer Dreiviertelstunde ab. Und dann gehen wir an so ein auch ein bisschen fancy Place, aber da gibt es eine Yogastunde, anschließend noch eine Meditation und dann Dinner. Wir gönnen uns heute einen Yoga-Abend Deluxe mit Aussicht übers Meer. Morgens gehe ich immer zu Sunil dieses Jahr, weil mein Freund Ramesh ist jetzt gerade, ich habe ihn noch kurz gesehen, da gehe ich sonst auch immer zum Yoga. Der ist jetzt gerade abgereist, aber kommt dann noch wieder. Ich werde ihn danach nochmal sehen. Und der geht Frau und Kind holen und kommt dann wieder zurück. Dafür gehe ich jetzt immer zu Sunil, einen bisschen älteren Herrn, den ich auch von früher noch kenne. Der wunderschöne, ganz schlichte, harter Yogastunden gibt. Ein bisschen anders als Shivananda, was ich in dem Fall, ich mag die Shivananda-Reihe. Aber für mich fühlt sich das Sequencing, so wie Sunil das macht, eben schöner noch an. Das ist sehr nah, so wie ich auch Hatha Yoga unterrichte. Halt, also man bereitet den Körper vor, dann Standing, Asanas und auch Pranayama am Ende und nicht am Anfang. Bei Shivananda haben wir Pranayama immer am Anfang gemacht. Naja, wie du siehst, ich habe so viel zu erzählen gerade. Aber alles Weitere dann nächste Woche. Ja, wie du gehört hast, ich habe eine wundervolle Erfahrung damit gemacht, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Mein Jahr steht auch im Zeichen der Verbindung. Und passend dazu gibt es ab Februar die Make Yoga Your Lifestyle Community, wo du herzlich willkommen bist, dabei zu sein. Am 20.01. gebe ich einen Live-Workshop hier aus diesem Cottage, nehme ich an. Ich hoffe wirklich, dass das Wi-Fi gut ist, dass es keinen Stromausfall gibt. Und freue mich, wenn du da dabei bist. Da erfährst du dann auch alles Weitere, kannst Fragen stellen. Ansonsten, wenn auch nicht geschehen, trag dich gerne in meinen Newsletter ein. Da gebe ich auf jeden Fall Bescheid, wenn du dich dann anmelden kannst zur Make Yoga Your Lifestyle Community. Ich treffe auch noch meine beiden Lehrerinnen, die dort auch unterrichten werden in diesem neuen Online-Konzept. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch, eigentlich müsste ich ja jetzt das Concluding Mantra bringen, aber ich habe mich entschieden, dir jetzt nochmal die Daily Chants zum Besten zu geben. Ich lasse das damit ausklingen. Diesmal nicht die normale Abschlussmelodie, sondern die Daily Chants. Du kannst ihn lauschen, wenn du magst. Sie sind noch ein bisschen länger. Mal gucken, ob ich alles ranhänge. Ich glaube, die gehen immer so eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Vielleicht kürze ich es auch etwas ab. Mal schauen. Alles Liebe für dich. Bis ganz bald und Namaste. Shri Ganesha.
Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshama.